Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Heute habe ich Philipp von YOLO Investing zu Gast. YOLO Investing ist eine Instagram-Seite, die der Philipp 2021 ins Leben gerufen hat. Eigentlich ist Philipp hauptberuflich Arzt, aber hat nebenbei seine Liebe zum Trading entdeckt. Wir haben heute über beides gesprochen, über seinen Hauptjob, aber vor allem natürlich über das Trading, über Kryptowährungen. Ihr werdet aber merken, der Philipp ist sehr, sehr risikoaffin. ETF-Sparpläne sind so gar nichts für ihn. Deshalb, wir wollen ja auch immer hier im Podcast eine coole Mischung haben. Und der Philipp ist da ja schon ein kleines Extrem auf der Seite der Risikoaffinität. Aber auch das ist was, was man sich unbedingt mal anhören sollte. Auch die, die vielleicht sagen, ich fühle mich ganz wohl mit ETF-Sparplänen. Heute auf jeden Fall mal zuhören, auch auf der Seite der Psychologie. Wie man denn Risiko aushalten kann, wie man damit umgeht, finde ich das mega, mega wichtig, dem Philipp da zuzuhören. Und es war auch einfach extrem unterhaltsam. Ihr werdet es gleich hören, alle, die ihn noch nicht kennen. Philipp ist einfach auch ein sehr, sehr lustiger und sympathischer Typ. Da kann man so eine Stunde Plausch mit ihm auf jeden Fall nebenbei im Auto ganz, ganz mühelos zuhören und fühlt sich gut unterhalten. Viel Spaß dabei. Ja, Philipp, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir haben es sehr, sehr lange probiert, einen Termin zu finden. Und jetzt ist die Zeit endlich da und ich glaube, du bist zum ersten Mal überhaupt im Podcast. Kann das sein?
Das ist korrekt, ja.
Ja, cool. Dann auf jeden Fall für alle User, die ausschließlich auf Spotify und Co. unterwegs sind, einmal eine ganz kurze Vorstellung von dir. Woher könnte man dich kennen? Was machst du so?
Man könnte mich von Instagram kennen. Ja, dort bin ich unter dem Kampfnamen YOLO Investing unterwegs seit 2021. Es fing alles irgendwie in dieser Corona-Zeit an. Und ich habe schon immer getradet, solche Sachen gemacht und habe das dann sozusagen auf Instagram transferiert, um da mir irgendwie so ein Zeithassel aufzubauen. Und ja, habe mich da irgendwie dann zu dieser Instagram-Persönlichkeit, Influencer-Geschichte entwickelt.
Und im Hauptjob bist du aber Arzt, also ist für dich quasi nur ein Nebending, ne?
Ja, ja. Also ich bin auf dem Papier hauptsächlich Arzt, das stimmt schon. Also ich mache das jetzt noch zu 80%. Plan war eigentlich, das noch weiter zu reduzieren. Plan ist das wahrscheinlich. Also das Ding ist halt, die Verdienstmöglichkeiten als Arzt in Deutschland sind dann auch im Krankenhaus begrenzt und als Unternehmer nicht und Trader. Ja, da kannst du halt X verdienen und ja, also ich bin Arzt, ja. Ich socialize da gerne, hänge da gerne mit meinen Kollegen ab und die Intensivstation macht mir Spaß, da zu arbeiten. Und ja, das ist sozusagen noch mein Hauptberuf. Aber es wird wahrscheinlich auch eine Zeit geben, in der ich das nicht mehr machen werde.
Okay. Da wir natürlich auch ein, zwei Fragen aus deiner Community hatten oder einige Fragen aus deiner Community hatten, die sich auf das Thema beziehen, würde ich das gern zuerst machen.
Sehr gerne.
Ich sag mal, Thema Geld allgemein und dein Hauptjob, es hängt ja auch zusammen, denn vom Geld hat man ja nur was, wenn man dann auch selbst ein langes und gesundes Leben führt, denn sonst bringt das ja auch wenig. Ich lese da gerade ein sehr interessantes Buch, Outlife nennt sich das, hat mir ein Kumpel empfohlen, der auch Arzt ist. Würde ich gerne an der Stelle dann die Frage stellen, was sind denn so deine Top-Tipps für ein langes und gesundes Leben? Was machst du da? Was empfiehlst du da jedem, wo du sagst, das sollte man machen, dann hat man auch sehr lang was von dem Geld?
Das ist immer so eine gute Frage und das ist ein bisschen eine Kontradiktio zu meiner Philosophie. Also ich versuche im Hier und Jetzt zu leben. Das heißt also, das Beste aus den Möglichkeiten herauszuholen, die sich mir im Hier und Jetzt darstellen. Als Arzt sieht man halt, dass ab 60, spätestens 70, die Gebrechen kommen. Der menschliche Körper ist auf circa 40 Jahre Betriebsdauer ausgelegt. Die moderne Medizin hat es verdoppelt und wird es in Zukunft wahrscheinlich auch verlängern. So. Deswegen ja auch dieser Spruch, ja, lieber einmal reich als irgendwie früher in Rente, weil klar, wir können alle irgendwie sparen und irgendwie, ja, dann bist du halt mit 60, 70 Millionär. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Leute mit 60, 70 sehe, die kriegen halt ihre Gebrechen und dann hast du halt auch nicht mehr viel von deinem Geld später. Ja, also anstatt den Fokus auf ein langes Leben zu legen, würde ich den Fokus auf ein intensives, ausgefülltes Leben legen. Das wäre sozusagen ja meine Philosophie, die ich vertrete. Ansonsten halt die üblichen Dinge. Ja, jetzt kann ich dir hier dieses Arztsprech halt vorbeten. Ja, sauf nicht, rauch nicht, mach Sport, ja, ernähr dich gesund, häng nicht so viel vor der Glotze und betreib Selbstverwirklichung.
Ich habe jetzt noch auf einen YOLO-Special-Tipp gehofft, aber das waren ja die, sorry. Das war ja die Mainstream-Antwort jetzt.
Sorry, Bro, ich bin ein ganz einfacher Mann. Das ist halt so, da gibt's jetzt keine Specials, ja. Nee, mach das Beste aus deinen Möglichkeiten. Ich glaube, das macht dich glücklich und dann kannst du auf ein gutes Leben zurückblicken. So, weißt du, das ist, glaube ich, viel wichtiger, als jetzt zu versuchen, ja, irgendwie, ganz ehrlich, ob du jetzt 90 wirst oder 100, ja, ich sag euch eins, ab 90, wenn ihr alle 90 werdet oder wenn man 90 wird, ja, dann ist das Leben, dann ist der Körper schon, naja, relativ auf. So ist leider so, muss man so sagen, ja. Also versucht das Beste aus dem Jetzt zu machen und denkt nicht daran, 90 zu werden.
So ist die nackte Realität, aber ich bin 100% bei dir. Carpe diem ist auch mein Motto. In den letzten 6 Wochen war ich 3-mal in Urlaub in verschiedenen Ländern und cool. tut auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich versuche da auch eine gute Mischung zu finden. Es gibt ja viele Social-Media-Kanäle, die sich da sehr auf Sparen beschränken und den Fokus darauf legen und wie man viel gut sparen kann, aber das machen wir auch nicht, weil das auch nicht unserem Gusto entspricht. Wie kann ich möglichst viel verzichten, sondern eben eher Einnahmen erhöhen, das Geld gut anlegen und trotzdem im Hier und Jetzt coole Sachen machen können. Aber eben, das war jetzt die Mainstream-Antwort. Es gab aber auch noch viele Fragen, speziell zu griechischem Bergtee. Und das muss ja jetzt irgendwas Besonderes von dir sein. Ich hab's auch schon mal bei dir gelesen, aber für alle, die damit nichts anfangen können, was hat's damit auf sich mit griechischem Bergtee? Und die Frage, die mehrfach gestellt wurde, war, was ist deine Empfehlungsmarke für den besten griechischen Bergtee?
Das höre ich ständig. Ganz ehrlich, kauft euch einfach irgendeinen biologisch angebauten. Also ich weiß, ich muss wahrscheinlich selber irgendwas rausbringen. Ja, also ich muss wahrscheinlich so einen YOLO-Bergtee rausbringen, weil einfach da besteht ein riesiger Markt. Ja, ich bin nur leider wieder zu faul, das irgendwie zu machen. Der griechische Bergtee, der wurde mir mal empfohlen, als ich eine Erkältung hatte. Und ich hatte da keinen Bock. Und das war halt sowas Virales. Ja, da konnte ich jetzt nicht irgendwie Antibiotikum nehmen und so. Ja, halt einfach krank und platt und bla. Und dann habe ich das genommen, ja, mit ein bisschen Honig und Agavensirup und sowas. Ja, und mir ging es wirklich am nächsten Tag schlagartig besser. Schlagartig, ja. Also es war so wie so eine Wunderheilung, als ob ich wieder gehen konnte. Und seitdem schwöre ich auf das Zeug. Ja, also ich trinke den ab und zu im Winter, wenn es kalt ist mal, ja. Aber vor allen Dingen dann, wenn ich krank bin. Also wenn ich krank bin, dann trinke ich den zusätzlich. Und ja, der hat halt diese ganzen antibakteriellen Supersachen da an Bord. Und ist einfach top, ja. Das ist ein Top, also ich bin echt nicht so ein Homöopath, ja, also dieses ganze Kräuter-Pflanzen-Ding ist nicht so meins, ja, aber das Zeug hat schon einen gewissen Bums, ja.
Ja, und wenn es dann noch einmal geklappt hat, ne, und dann der Kopf noch weiß, dass es geklappt hat, dann klappt es in Zukunft auch noch besser.
Natürlich, das ist der Modus operandi, so operiere ich, ja, wenn einmal was funktioniert, dann mache ich es immer wieder.
Perfekt, ja, ich habe es in deiner Story auch gesehen, die Empfehlung. Und dann festgestellt, wir hatten den griechischen Bergtee schon jahrelang, hat mir meine Freundin gesagt, ich habe ihn halt bis dann nie getrunken, seitdem mache ich es auch. Also ich versuche
es auch. Ja, der ist meistens so verstaubt in so einem alten, durchsichtigen Glas, ja, da ist so eine Staubschicht drauf. Wenn man den hochhebt, dann kriegt man erst so eine Niesattacke, ja, und dann, aber das ist wirklich gutes Zeug.
Gut, cool. Dann hätten wir die 2 Medizinfragen auch direkt abgehakt. Würden wir zum Trading kommen? Da hatten mehrere User gefragt, wie bist du denn überhaupt zum Trading gekommen, beziehungsweise hast du angefangen? Und jetzt für alle, die jetzt, sage ich mal, eher aus der Schiene generell Geld anlegen kommen und die jetzt unter Trading so ganz wilde Sachen verstehen, wo man innerhalb eines Tages 10-mal kaufen und verkaufen muss. Ich versuch's mal allgemein zu formulieren, wie bist du überhaupt zum Thema Geldanlage gekommen und alles, was damit zusammenhängt?
Ich habe Mitte der 10er Jahre ja angefangen als Arzt zu arbeiten, beziehungsweise war noch im Medizinstudium. Aber wir können auch ganz vorne anfangen. Also ganz am Anfang stand eigentlich das Pokern. 2005, 2006, als diese Pokerwelle halt war, ja, da war ich noch, wie alt war ich da, 18, 19, habe ich halt angefangen zu pokern. Ja, und Pokern ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten und irgendwie wollte ich reich werden und dann dachte ich, okay, ich schaffe das auch, also poker ich, ja. Und dann habe ich gepokert und dann kamen diese Pokerseiten auch immer mehr irgendwie in das Forex-Trading. Irgendwie haben die Pokerseiten das Trading mit angebaut, viele von diesen Seiten. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Seite hieß, doch Poker Strategy oder sowas war es. Naja, dann hat man sich damit beschäftigt, dann kam diese Finanzkrise und irgendwie hat man das nebenbei immer so ein bisschen gemacht. Aber ich habe das nicht so richtig hauptberuflich oder irgendwie richtig, richtig krass gemacht. Das kam erst, als ich 2016 bei meiner ersten Arbeitsstelle einen Bankkaufmann kennengelernt habe. also ein formerly Bankkaufmann, der jetzt Arzt geworden war zu dem Zeitpunkt und natürlich der vertrauenswürdigste Mensch der Welt, zeigt mir erstmal Forex Trading und hat mich dann in die Welt des Copy Trading eingeführt. Die haben gesagt, ein ganz super solider Typ, ja, den geben wir jetzt mal 1000 Euro, der macht uns daraus 10.000 Euro in 3 Monaten, ja, kannst du auf jeden Fall vertrauen, ja, und dann waren die 1000 Euro nach 2 Tagen weg. Und das war sozusagen mein erster Berührungspunkt. Dann hatte ich mir überlegt, ein Ethereum-Rig zu bauen, ja, also um Ethereum zu minen. Das heißt, also da war so dieser erste Berührungspunkt mit Kryptos, das war auch 2016. Ja, und irgendwie hat mich das dann nie losgelassen, weil das schon ein sehr spannendes Ding ist. Und ich liebe Dinge, die halt schwierig sind, ja, wo Leute halt sagen, das funktioniert nicht. Also wenn irgendeiner zu mir sagt, das schaffst du nicht, das funktioniert nicht, das klappt nicht, kriegst nicht hin, bist du zu dumm, bist du zu irgendwas, ja, liebe ich einfach, also wirklich freie Motivation, dann habe ich richtig Bock drauf, das erst zu schaffen, weil wenn du es dann schaffst, ist es einfach nur geil, ja, dann gehst du dann zu den Leuten hin und sagst, hier, geil, habe ich geschafft, siehst du mal, du Hampelmann, ja.
Alle haben gesagt, das geht nicht, und dann kam einer und hat es einfach gemacht.
Genau, so sieht's aus, ja.
Finde ich cool, also das Motto ist einfach mega, mega cool, auch ohne jetzt, dass man es anders beweisen kann, aber allein, wenn ganz viele sagen immer, das kann man so nicht machen und das geht nicht, da werde ich auch eher getriggert davon.
Ja, das ist natürlich zusätzliche Motivation, ja, das ist extrinsische Motivation. Du brauchst natürlich eine intrinsische Motivation. Wenn du selber in dir selber keinen Bock drauf hast, das zu machen, ja, dann ist es natürlich, dann verlierst du irgendwann das Feuer, aber intrinsische Motivation gepaart mit extrinsischem Zweifel ist halt einfach nur die perfekte Mischung, ja, für den perfekten Sturm. Ja, dann gehen Dinge nach vorne.
Genau, und dann, also die Pokergeschichte, warum? Dann kam das Copy-Trading.
Ja,
und
ja.
An dem Punkt waren wir dann. Also nach Copy-Trading kam genau. Ethereum-Versuch.
Ja, genau, mit dem Ethereum-Rig. Das habe ich dann auch nicht gemacht, weil das doch recht teuer war mit diesen Grafikkarten. Und damals hab ich nicht so viel Geld jetzt verdient und da was zusammenzubauen. Und irgendwie habe ich da auch das Interesse verloren. Und dann einfach Forex Trading und auf YouTube und alles Mögliche durchgearbeitet und durchgekaspert und in irgendwelche Gruppen reingegangen und boah ja, das so ging das halt die nächsten 3-4 Jahre, bis ich dann angefangen habe, eigentlich damit regelmäßig echt kleines Geld zu verdienen. Ja, also ein paar 200, 300, 400, 500 Euro, ne? Und dann fiel die Entscheidung, du brauchst halt echt eine gewisse Bankroll. Und dadurch, dass dieses Ärzte-Ding noch da war, hatte ich halt auch nie so richtig die Zeit dafür und musste auch immer wieder, ich hatte auch Schulden, ne, BAföG und solche Sachen, ja, weil ich musste BAföG haben, Studienkredit, ja, also ich musste mir das alles selber irgendwie bezahlen und dann mit Schulden irgendwie das Studium da irgendwie durchkommen. Ja, und dann kam halt der Punkt 2021, an dem ich überlegt habe, okay, pass auf, die ganzen Leute, ja, also ich habe diese ganze Finanzbubble mal angeschaut, ja, und die bestand eigentlich aus 2 Dingen, ja, ETF-Leute, Dividenden-Leute, so, und da hat halt nie so jemand mal so richtig getradet und auf die Kacke gehauen, ne, und ich dachte, ja, warum mache ich das nicht mal, aber halt, also schon, das war sehr, ich sag mal, sehr punkmäßig, ja, sehr, sehr aggressiv und spielgeldmäßig, aber schon der Versuch zu sagen, ja, okay, hör mal zu, das ist risikoreich, das ist auch schon ein bisschen hardcore, ja, und das ist schon ein bisschen, also, du kannst halt alles verlieren, klar, das ist total, total tricky, was ich mache, aber du kannst halt auch gewinnen. Ja. Und dann habe ich das sozusagen industrialisiert und kommerzialisiert, was ich gemacht habe. Da ging es dann aufwärts. Also richtig, ja.
Okay, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen genauer einsteigen, was du denn überhaupt machst. Also für Leute jetzt, die dich gar nicht kennen, wie können sie sich das vorstellen? Was handelst du? Wie oft handelst du? Was heißt denn für dich traden, in Anführungszeichen?
Trading ist, ja, das kannst du jetzt ChatGPT fragen, das ist ja quasi der Versuch, durch Kursunterschiede bei Assets einen Gewinn zu erzielen. Das ist jetzt die ChatGPT-Definition, ja. Und was handle ich? Ich handle alles, was man handeln kann, mit 2 Systemen, die sich jetzt etabliert haben. Zum einen Aktien, mit einem Momentum-System, so will ich das jetzt nennen. Ja, ich habe da verschiedenste Dinge noch verbessert, verfeinert, gemacht, getan. Das hat sich auch alles in den letzten, es entwickelt sich halt auch irgendwie stetig weiter. Aber jetzt mittlerweile bin ich eigentlich seit 1,5 Jahren, 2 Jahren bei demselben System geblieben, wo ich sage, dass das Beste ist, halt ein Momentum-System, was darauf setzt, dass man in starken Marktphasen versucht, die Outperformer zu erwischen. Ja, denn wenn alles steigt, so wie wir das ja kennen, dann sind alle Börsengurus. Und mein Ansatz setzt halt einfach darauf, das nochmal zu modifizieren. Also indem man versucht, wenn man so ein Nvidia halt kriegt, was dann halt mega läuft, ja. Und das ist letztendlich die Quintessenz. Wie häufig handle ich? Also, keine Ahnung, 5, 6 Aktien pro Monat, wenn es gut läuft. Ja, 8, 9, 10, 11, 12, wenn es richtig gut läuft. Und die lässt man einfach laufen. Im Grunde genommen, ich sehe mich auch nicht richtig als, das ist halt auch kein Daytrading. Ja, ich bin eher so ein Semi-Investor. Ja, ich nehme halt die guten Marktphasen mit. Ich versuche die herauszuschnüffeln und hau dann ab, wenn es schlechter wird. Und das Problem ist halt, die meisten Leute, ja, Trading, die sehen dann halt irgendwie, ja, du machst 20 Trades am Tag, ja, du hängst nur vorm PC und bist halt nur aktiv, springst halt rein, hast halt keine Nerven. Das ist nicht Trading, das ist halt Zocken. Ja. So, und das ist quasi ein Ast. Der andere Ast sind die Kryptowährungen. Ja, das ist ein anderes System, was ich da trade, auch die Indizes und Forex, was ich da trade. Forex ist tatsächlich etwas, was man eher im Daytrading macht. Also aus meiner Perspektive ist es besser fürs Daytrading geeignet. Und ja, diese Geschichten, das ist dann wieder ein ganz anderes System, ein etwas komplexeres System, aber ja, so komplex ist es auch nicht, wenn man es runterbricht, aber ja, das sind sozusagen die beiden Dinge, die ich tue. Da bin ich tatsächlich häufiger auch am Start, aber da habe ich auch meine Trading-Frequenz reduziert, einfach weil es besser zu meinem Leben passt und ich auch nicht mehr so häufig traden muss. Also es gab eine Zeit, in der ich viel traden musste, um viel Volumen zu haben, das ist jetzt nicht mehr notwendig. Ne, je mehr Geld du hast und je mehr auch Fremdkapital du bekommst, ja, dann kannst du halt auch weniger traden, dann machst du halt weniger Trades einen ähnlichen Gewinn, wie wenn du halt weniger Kapital hast. Dann musst du meistens immer noch mal ein bisschen aggressiver sein.
Für die, die es nicht wissen, was meinst du konkret mit Fremdkapital? Kannst du noch kurz ausführen?
Ja, genau. Also es gibt Prop Trading. Proprietary Capital, das ist ja eigentlich eine Sache, die aus der traditionellen Finanzwelt kommt, wo Leute dir halt Geld geben und du verwaltest das, ja, also weil nicht jeder wacht ja auf und hat irgendwie jetzt 100.000 Dollar unterm Kopfkissen, aber du kannst dich halt beweisen und wenn du zeigst, okay, du hast die und die Rendite über diesen Zeitraum, wird dir Geld gegeben und das machen Firmen im Internet. Das gab so einen regelrechten Boom im letzten Jahr, jetzt sind ein paar Firmen gestorben. Ja, jetzt kommt so ein bisschen eine kleine regulatorische Welle, was auch notwendig ist, dass man halt nicht irgendwie verarscht wird und dann kriegst du halt zum Beispiel 100.000 Dollar, mit denen du traden kannst. Du behältst dann 70% des Gewinn und kriegst es ausgezahlt. Und das ist natürlich eine Möglichkeit für Leute, die profitabel traden, damit schnell viel Geld zu verdienen. Weil das größte Problem beim Trading ist ja das Eigenkapital. Das heißt also, bis du wirklich eine Summe an Geld hast, mit dem du regelmäßig gute Einnahmen erzielst, dauert es halt. Ja, also du musst ja mindestens, sag ich mal, 100.000, 200.000 haben, damit sich das anfängt zu lohnen. Ne, wenn du jetzt sagst, weil man muss halt davon ausgehen, dass du im Monat, du schaffst halt keine, ja, also, wenn du, das, man muss halt auch realistisch bleiben. Wenn du 5% im Monat schaffst, bist du schon göttlich. Ja, dann bist du schon absolut göttlich. Das muss man halt so sagen. Und, rechne das auf 100.000 Dollar, dann machst du 5.000 Dollar pro Monat. Ja, gut, Steuern, bla, 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 Abgaben und sowas. Ja, aber Bro, du sitzt halt nur vom Bildschirm und drückst Knöpfe, ja, dann kommt natürlich das Allmanntum und sagt dann, ja, dies, das, bla, aber ja, dann mach's halt nicht, ne, dann geh halt arbeiten, das ist halt so, ja, also ich find's halt schon nice und hab bis jetzt nur positive Erfahrungen, bis natürlich auf die Firmen, die abgebrannt sind, aber ich war da nie Kunde, Gott sei Dank, deswegen war's für mich nicht so schlimm, ja, gut, für die Leute, die betroffen sind, ist es natürlich nicht so gut.
Auf jeden Fall sollte man sich auch da genau informieren, wenn man in der Schiene unterwegs ist. Aber ich wollte das nur einmal klarstellen, weil das klang jetzt vielleicht für die User, der sich damit nicht auskennt, so wie der rennt jetzt zur Bank und nimmt sich jetzt da irgendwie einen Wertpapierkredit. Aber das ist ja schon ein anderer Weg. Ja, nee, aber da, genau. Da bekommt man ja auch mehr Infos zu, wenn man dir dann folgt,
ja,
auf Instagram.
100%. Ja, da gibt es ganz viele Beiträge.
Genau. Den Instagram-Link, den findet ihr natürlich in den Shownotes für alle, die die Seite von Philipp nicht kennen. Da einfach draufklicken und folgen, falls noch nicht geschehen. Andere Frage, die man da gut dran anknüpfen kann, wie am effizientesten und besten mit Trading starten aus deiner Erfahrung rückblickend?
Also rückblickend würde ich vor allen Dingen eine Sache machen. Ich würde mir eine einzige Sache raussuchen, die mir Spaß macht. Wenn mir Aktien Spaß machen, würde ich mich auf Aktien konzentrieren. Wenn man irgendwie mit Kryptowährungen was zu tun hat, dann kann man das machen. Wenn man, was weiß ich, Indizes mag, den DAX mag, dann halt darauf konzentrieren, wirklich auf eine Sache fokussieren und ein System fokussieren und das wirklich mechanisch durchgehen, durcharbeiten, wirklich bei einer Sache bleiben, über Monate alles aufschreiben, ja, ein Journal führen, das ist ganz wichtig, aufschreiben, was man gelernt hat. Trading ist vor allen Dingen ein psychologisches Spiel, das ist nichts, das hat nichts, Trading ist ja keine Wissenschaft, ja, also Trading, der Markt kann zu jeder Zeit, das ist ja das Lustige, 50%, dass er hochgeht, 50%, dass er runtergeht, ich kann dir nicht sagen, wie der Preis morgen ist, ich habe gar keine Ahnung, also ich weiß nicht, steigt der Preis, steigt er nicht, ich kann nur versuchen, Muster zu erkennen und die zu handeln, aber wenn Trading eine Wissenschaft wäre, dann könntest du ja einen Bot programmieren und wärst reich. Trading ist deswegen psychologisch, ja, aber du musst halt wie ein Casino denken, du musst halt immer versuchen, über einen langen Zeitraum deine Quoten, ja, also du riskierst 1 Euro und kriegst dann 2 wieder, wenn du richtig liegst, ja, deine Quoten halt so gut wie möglich halten. Und wenn du das über einen langen Zeitraum tust, mit einer Strategie, die du in- und auswendig kennst und wenn du dich vor allen Dingen auch selber kennst, ja, also Trading verrät sehr viel über dich selber. Trading gibt dir einen Einblick in deine Schwächen, in deine Stärken und das ist so eine kleine Therapieform, ja, das ist wirklich was, man lernt viel über sich. Ungeduld wird aufgedeckt, Gier wird aufgedeckt, Angst wird aufgedeckt, das ist wirklich unglaublich. Und es gibt sehr, sehr viele Facetten und Schichten. Und was die meisten Menschen kennen, ist halt nur dieses Lambo, komm in die Gruppe-Ding. Ja, klar, das gibt's. Aber das ist halt nur ein Teil. Ne? Die meisten, ich sage 80-90% hören halt innerhalb eines Jahres damit auf, weil sie sich was anderes vorgestellt haben. Trading ist Mathematik, ist Psychologie, ist halt super anspruchsvolles Spiel. Ne? Das ist halt richtig schwierig.
Und da gibt es sicherlich auch die Geschichte, die ist allgemein, die wir auch beobachten beim Thema Geldanlage. In Phasen, psychologisch bedingt, wo es hier und da gut läuft, werden dann oft die Einsätze erhöht und wenn es weniger gut läuft, wird entsprechend reduziert, sodass ich alleine durch Verschiebung des Kapitals immer schon Minus mache. Also als Beispiel, Kryptowährungen laufen aktuell sehr gut oder in deinem Beispiel jetzt die Trades dort laufen sehr gut und dann fange ich an, Kapital dorthin zu verschieben und die Einsätze vergrößern, bis dann wieder eine Niederlagenserie kommt, dann reduziere ich wieder die Einsätze und genau das macht ihr dann jetzt bei uns, bei der normalen Geldanlage, so nächstes Mal beim Halten einfach auch schon oft die Rendite so ein bisschen kaputt. Und beim Trading kann man das, denke ich, analog auch so formulieren. Und das sind dann eben die psychologischen Aspekte, die du da erwähnst, die einem da in jeder Facette und immer wieder begegnen. Und ich kenne es natürlich vor allem von Nachrichten, die wir da in jeglicher Hinsicht bekommen, die immer wieder ähnlich sind. Es ist immer wieder das Kernmotiv, man ist sich wieder selbst erlegen und rennt jetzt wieder irgendwas nach, wo man eigentlich sich nicht vorher damit auseinandergesetzt hat und befindet sich dann im Szenario, was eben so ein bisschen negativ ist.
Trading ist wie das Leben. Man sollte nicht abgefahrenen Zügen hinterherrennen, man sollte nicht irgendwas verfolgen, was keinen Sinn ergibt. Ja, wenn etwas weg ist, dann ist es weg. Dann brauchst du auch nicht überlegen, kaufe ich das jetzt noch? So, ja, das machst du, dann rennt man nicht hinterher, sondern man wartet. Man ist geduldig, ja, man ist am Bahnhof und der nächste Zug kommt auf jeden Fall. Ja, du springst da nicht aufs Gleis und rennst dem anderen Zug hinterher, du chillst, bist wachsam, hast deine Augen offen und der nächste Trade kommt immer, immer.
Ja, also da zu der Metapher kann ich jetzt nichts hinzufügen, also da kann sich, denke ich, jeder das Richtige drunter vorstellen. Andere Frage, kostenlose Tools für Backtesting, was kannst du da empfehlen?
Kostenlos ist schwierig. Ja, du kannst halt Trading View machen, aber du musst halt ein bisschen, musst ja investieren, ja. Also ich meine, guck mal, wenn du jetzt Gitarrenunterricht machst, ja, dann musst du ja auch irgendwie so ein bisschen Gitarrenlehrer oder sowas investieren. Also jetzt kostenlos. Also es gibt FX Replay. Ich weiß gar nicht, ob die was Kostenloses haben. Da kann man halt Indizes, Kryptowährungen und solche Sachen halt testen. Ansonsten halt Trading View. Da musst du halt mal ein bisschen was ausgeben. Das ist halt so, ja, also es ist ja nicht. Was kostet das jetzt? Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich kaufe mir immer das Jahresabo, aber selbst das kostet nicht viel. Also, ja, ganz kostenlos geht's halt nicht. TradingView. Aber dann mit einer Premium-Version und dann einfach ein bisschen was dort backtesten.
Okay, also kein Free Lunch, aber die Kosten sind im Gesamtkontext sehr überschaubar. Ja. Wenn das TradingView Jahresabo wehtut, dann ist das vielleicht auch nicht das Richtige.
Richtig, sowieso. 100%, genau, richtiger Punkt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt eigentlich auch, den wir ausführen könnten, weil wenn dir schon das Trading-Jahresabo wehtut, ja, und das ist halt so, Trading ist nichts, was man mit den letzten 1.000 Euro anfangen sollte, ja, dass man jetzt irgendwie sagt, oh, ich habe noch 1.000 Euro, die Miete kommt und sowas, ja, und ich muss das jetzt schnell rausholen. Nee, Trading, das ist etwas, das stelle ich mir so wie so ein gut situierter Gentleman, ja, oder Gentlewoman-Sport vor, ja, wo man einfach, man hat Geld, ja, und man denkt sich, Mensch, ich möchte aber noch ein bisschen mehr und ich möchte ein bisschen mehr von meinem Geld, ich möchte mehr von meinem Leben und dann kann man sich in diese Profession reinstützen. Das ist nichts für Leute, die jetzt wirklich irgendwie am Hungertuch nagen oder sowas, ja, jetzt mal dramatisch ausgedrückt, die sollten das halt eher nicht tun, ne.
Ja, die Leute, die auf den letzten Euro gucken, denke ich, sind jetzt auch nicht bei dem Podcast gelandet, weil wir hier die Spartipps gar nicht geben. Aber genau, dann sollte der erste Schritt sein, beim Thema Einkommen erhöhen, das anzusetzen und dann nochmal in solche Folgen wie diese reinzuhören. Nächste Frage. Kindererziehung bezüglich Geld und den Umgang damit. Du als ebenfalls Familienvater.
Ist das für eine Frage, Alter? Ja, okay, bitte weiter. Das ist so eine Frage, die stellst du halt so im MoMA, im Morgenmagazin, ja, wenn halt irgendwie so einer da ist, so, ja, so ein Beziehungs- und Erziehungsexperte. Ja gut, okay, mach mal weiter. Also ich ganz ehrlich, nein, also ja, mach bitte, bitte mach die Frage zu Ende und antwort. Also mich zu fragen, ja, meine Seite heißt YOLO Investing und du fragst mich nach Geldtipps für deine Kinder, steil, aber okay.
Ja, du, ich stelle hier nur, ich gebe nur User-Fragen okay. weiter. Ich versuche einfach die Abwechslung zu machen.
Ja, klar. Okay. Also, was für Tipps habe ich? Ey. Ja. Also ich google dann immer und gebe dann ein Alter Taschengeld und dann gebe ich immer so viel Taschengeld, dann gucke ich mir so 3-4 Seiten an und mache dann immer so eine Durchschnittssumme. Das Taschengeld kriegen die, ja. Aber es ist ja scheißegal, denn die wollen ja sowieso immer mehr. Das ist ja so, die wollen ja immer mehr. Die kommen dann an, die wollen mehr, ja. Du gibst denen was, ja, ich will das, ja, ich will das, ich will jenes. So, da musst du so eine schöne Richtlinie finden aus Ja's und Neins, ja. Du musst deine Grenzen ziehen, ja, du musst Grenzen haben, wo du halt auch immer ein gutes Nein anbringst, ja. Und dann musst du auch manchmal Ja sagen, ne. Dann musst du manchmal auch, ne, ohne jetzt deine persönliche Autorität zu verlieren. So, das heißt also, ich mache das erstens, ich google das, dann so viel Taschengeld kriegen die und dann, wenn die irgendwas haben wollen. Und das Wichtigste ist, wenn man irgendwo hingeht oder wenn man irgendwo ist, vorher immer sagen, das und das läuft und das läuft nicht. Ja, das ist sozusagen der größte Tipp für mich. Das größte Problem ist, oder der größte Fehler, den gerade Kinderanfänger machen, ist ja, die gehen halt irgendwo hin und sagen nicht vorher, wie es läuft. Ja, du musst Grenzen. Ne, immer Grenzen ziehen. Grenzen sind ganz wichtig, damit die Belegschaft weiß, das ist der Raum, in dem ich mich bewegen darf, auch finanziell. Und darüber hinaus geht's halt nicht. Ne? Sonst ist das Geheul und die Diskutiererei groß. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Ne? Diskutieren und so. Nee. Ja, das ist mein Tipp. Also googeln und Grenzen.
Okay, also ich hatte selten bei einer einfachen Frage, die ich einfach eins zu eins vorgelesen habe, so viel Spaß, wie dir bei der Beantwortung der Frage zuzuhören.
Aber, ja, das sagen alle Leute zu mir. Das ist mein Talent. Einfache Fragen. Ja, ganz ehrlich, was ist das für eine Frage? Ja, ich heiße YOLO Investing, Mann. Also frag mich doch nicht sowas. Ja, frag das irgendjemand Schlaueres, der sich mit
so einer. Frag den YOLO Investing lieber aus dem griechischen Bergtee. Das passt besser.
So. Das ist mein Niveau, das ist das Level, auf dem ich operiere. Ja, das ist halt so, genau, das ist das Minimalniveau, was ich erfüllen kann.
Okay. Ich glaube, der Follower wird auf jeden Fall uns im Anschluss entfolgen, aber das Opfer nehmen wir jetzt mal in Kauf. Nächste Frage, die wird dir auf jeden Fall besser schmecken. Bitte. Ich habe da ein bisschen zusammenfassen müssen, weil viele Fragen ja ähnlich waren. Da gab es so eine Sparte, die wissen wollte, wie machst du das mit den Kryptowährungen? Gibt es da auch welche, die hältst du dann ein ganzes Jahr, so Bitcoin und Ethereum, oder halte ich mal was und leg das mal für ganz lange weg, auch mit Jahresfrist und so, oder ist das schon so, dass du alles eigentlich in kürzeren Zeitraum da handelst?
Ich bin ja gewerblicher Händler, ne? Also ich bin ja mein Volumen ist ja viel größer als jetzt von jemandem, der jetzt mal 100 Euro in Bitcoin reinschmeißt, ne? Das ist halt natürlich was, das kannst du halt nicht vergleichen. Aber ja, also jetzt prinzipiell, ja, jetzt mal ohne diesen ganzen steuerlichen und Haltefristkram, ja, natürlich. Also ich halte auch langfristig, so ist es nicht. Aber gerade bei Kryptos ist es halt so, da hast du halt diese harten Euphoriephasen und dann hast du halt auch diese harten Drops. Ich meine, du kommst halt schneller an dein Allzeithoch und dann Kryptowährungen haben die Tendenz mal zu 80-90% zu korrigieren. Ne? Und da musst du halt auch, ja, da musst du halt den Rücken haben, das auch zu tragen. Und du musst eigentlich, wenn du eine Kryptowährung kaufst, bereit sein zu sagen, so, ich halte das jetzt, selbst wenn es 80% weniger wert ist. Und das Ding ist halt, Kryptowährungen haben ja letztendlich keine harte Funktion. Ja? Also ich meine, jetzt werden natürlich diese ganzen Kryptomaxis kommen und sagen, ja, da gibt's ja den und den Coin. Wenn du den benutzt, dann kannst du da irgendwie eine Toilette in Uruguay mitbezahlen oder was. Ja, aber was weiß ich. Ja, also ganz ehrlich, hast du schon mal eine Kryptowährung in deinem echten Leben wirklich jetzt mal hart benutzt? Ich habe noch nie im Leben eine Kryptowährung im echten Leben hart benutzt. Ich habe natürlich nachgedacht. Manche Projekte haben so einen Anschein bei mir auch erweckt, Mensch, das kann man ja mal in echt benutzen, bin eigentlich ja immer wieder enttäuscht worden und so, dass ich da eigentlich ein großer Kryptowährung-Skeptiker bin, in dem Sinne, dass das nur was ist für Zocker, Nerds und reiche Leute, die halt irgendwie gegeneinander spielen. Ja, das ist im Grunde genommen ist das wie World of Warcraft, ja, das ist so ein MMORPG, wo wir halt alle gegeneinander sind, ja, und der Schlauste gewinnt, ja, und dann müssen wir darauf setzen, dass halt die Oma oder die Schwiegermutter von irgendeinem so einem Menschen halt kommt, ja, und dann halt irgendwie, was weiß ich, 10.000 Euro Bitcoin kauft, ja, wenn es gerade am All-Time-High ist, damit wir das an die Oma verkaufen können. Das ist sozusagen der Modus operandi des Kryptowährungshändlers, ja, das ist halt, du beutest Neulinge aus, du beutest Leute aus, die keine Ahnung haben, es ist halt auch leider so. Dann es ist halt nur ein Spiel für, um Geld zu verdienen. Also ganz ehrlich, ich habe Solana noch nie im echten Leben benutzt. Ist geil. Ich find's geil, wenn es steigt. Ich find's geil, wenn es bei $200 ist. Ja, geht mir richtig. Also wirklich, finde ich geil. Macht mir mega Spaß. Ja, aber was bringt mit? Also effektiv bringt's halt nichts. Da werden jetzt ganz viele Leute sauer werden auf mich. Das weiß ich sowieso schon, ja. Sie sagen, oh, das braucht man für die Zukunft und Kryptowährung und Verschlüsselung. Ja, es wird mit Sicherheit. Zukünftig kann ich mir Dinge vorstellen. Aber stell dir doch immer die Frage, bei jedem Use Case, warum brauchst du bei irgendeinem Use Case eine hochvolatile digitale Währung? Wenn ich etwas verschlüsseln will, dann, also sag mal so, du hast jetzt eine Kryptowährung, ja, E-Mail-Coin, damit du E-Mails verschlüsseln kannst. Warum machst du dafür eine Kryptowährung? Da brauchst du doch nicht. Verschlüssel doch einfach die scheiß E-Mail. Ja, also das ist halt, du brauchst ja nicht eine Kryptowährung dafür. Aber das ist halt häufig so. Du hast halt irgendwie diese Kryptowährung, die werden dann einem Use Case aufgefropft. Total unnötig eigentlich. Ja, total unnötig. So, das ist mein Standpunkt jetzt zu Kryptowährung. Also ich bin jetzt niemand, der die verteufelt. Aber es sind reine Spekulationsobjekte aus meiner Sicht. Aber ich find's trotzdem geil, ja.
Also den Krypto-Maxi, wie du ihn nennst, den hast du auf jeden Fall getriggert. Das hast du geschafft, da kann ich ja dir Brief und Siegel geben. Ich hoffe, wenn der Krypto-Maxi das jetzt hört und eine böse Privatnachricht schreiben möchte, der kann die direkt an dich schreiben. Der muss nicht den Umweg gehen und Cash-Cocktail schreiben.
Auf jeden Fall.
Weil die landen immer in meinem Ordner. Die schiebt der Olli dann rüber zu mir und ich darf dann den Krypto-Maxis erklären, warum ich Leute in den Podcast einlade, die Bitcoin nicht verstanden haben.
Ja, ich habe Mathe 5 plus, ja, ich check das nicht mit diesen ganzen, das, was, ja, dann fragen mich Leute, was hältst du dann von Layer XYZ? Und ich so, ja, lass mal eben googeln und ChatGPT. Und dann habe ich natürlich damals auch versucht, in diesen ersten Wellen, habe ich auch versucht, die Dinge zu erklären, ja, und auch irgendwie den Leuten näher zu bringen, bis ich irgendwann eingesehen habe, dass es überhaupt gar nichts bringt, denen das zu erklären, weil der Scheiß eh an Wert verliert. Also du hast irgendwas Geiles, das steigt dann und irgendwann knallt es halt durch den Boden, weil es hat halt keinen Sinn. Also das, die meisten Sachen. Ich sag nicht, alles hat keinen Sinn. Ich sag, Bitcoin und Kryptowährungen sind per se mit Sicherheit eine gute Idee. Die werden irgendwann eine Massenadaption erfahren. Irgendwann wird man das brauchen. Aber ey, zu 80-90% ist es halt auch Quatsch. Ne? Meisten Sachen brauchst du halt auch irgendwie nicht. Sorry, ist so. Also
ich, tut mir leid. Ich kann eine Frage von eben noch beantworten. Ich war in Uruguay noch nicht auf Klo, deshalb hab ich noch nicht benutzt. Ich weiß jetzt nicht, ob die in El Salvador und Co., wo das ja schon so viel adaptiert ist,
ja, genau,
ob die, wie wir Deutschen hier, die 70-Cent-Toilette an der Autobahnraststelle haben, ob die das dann mit Bitcoin, ob man damit Bitcoin bezahlen kann. Ich weiß es nicht, aber ich habe schon Kryptowährungen genutzt in der Hinsicht, aber ich habe jetzt mal gerade überlegt, ohne Dinge, die ich auch am Computer machen kann, also irgendwas jetzt vor Ort irgendwie im Lokal bezahlt oder sowas, also das könnte ich jetzt für mich mit Nein beantworten. Ja. Auf jeden Fall.
Ja, es kann ja sein, dass es das irgendwann, es ist ja auch okay, meinetwegen kann es das ja auch irgendwann geben, aber das Ding ist halt, da kommt doch so viel auf, da musst du halt an die Steuern denken, das muss ja irgendwie nachgewiesen werden, mit der Blockchain und ja, Deutschland kriegt es ja noch nicht mal hin, irgendwie digital irgendwas zu regeln, ja, und dann willst du hier, das ist halt, alles noch utopisch.
In Deutschland kann man das eh ausschließen, ne? Wenn ich denke, was bei uns alles nicht funktioniert, wie das hier läuft, wenn man ein Kind bekommt, hier mit Geburtsurkunde und Co. im Vergleich zu anderen Ländern, also wenn die ersten Länder anfangen und man kann damit Kryptowährungen im Lokal bezahlen, dann so bei uns, so zwei Generationen später, wird das dann vielleicht auch gehen.
Ist so. Ja, also jetzt auch nochmal, liebe Kryptowährungsleute, die mir auch folgen, jetzt nicht, ist nicht, also ist einfach eine persönliche Überzeugung, ja, ich stehe halt dazu, ist halt so, aber ich lasse mich auch gern vom Gegenteil überzeugen, 100%, also wenn es gute Gegenargumente gibt, dann höre ich mich auch gerne an.
Also vielleicht, ich würde gerne dann in die Diskussion, ich stelle mir jetzt den imaginären Krypto-Maxi vor, der hier mit am Tisch sitzt. Ich bin ja in Teilen bei dir. Ich habe auch da aufgegeben, überhaupt das verstehen zu wollen, weil das viel zu viel von meiner Zeit frisst.
Ja.
Da irgendwelche neuen Coins, wenn die Leute mir dann irgendwas vorschlagen in den Cash-Cocktail-DMs, dann hier versuchen, das zu verstehen und da viel Zeit zu investieren, das mache ich nicht. Aber zu einem gewissen Grad darauf zu setzen, dass sich Kryptowährungen und speziell Bitcoin so ein bisschen etablieren, als Geldanlage-Diversifikation, so ähnlich wie Gold. In den letzten 100 Jahren gab es halt vor allem Gold. Und da sind jetzt halt viele große Player in den USA, in Japan und so eingestiegen und verkaufen. Du sagst jetzt der Oma, ne? Aber wenn sie den Dick Miller vor bei der Volksbank verkaufen können, können sie ja auch anfangen, ja, und einen Bitcoin-ETF verkaufen, ne?
Ja.
Als kleine Beimischung eben. Und das ist so der Case, den ich da halt sehe, dass da noch viel Potenzial nach oben ist. Gerade außerhalb vom europäischen Raum auch, wenn das Thema immer weiter kommt, wie es ja aktuell so ist. Und deshalb muss das Nutzen haben, ne? Kann man den Nutzen von Gold diskutieren, aber unabhängig davon, ob da jetzt jeder einzelne Coin einen Nutzen hat, denke ich, kann der Case so auch aufgehen, dass sich das als Geldanlage in Anführungszeichen trotzdem etabliert.
Zu 100%.
Und damit können wir alle zusammenleben. Der Krypto-Maxi, du und ich.
Auf jeden Fall, also ja, Geldanlage und Spekulationsobjekt. Ich bin sowas von tief in Kryptos, ja. Ich bin wirklich tief in Kryptos. Das soll jetzt gar nicht so heißen, ja, wirklich. Ich habe wirklich viel Geld in Kryptos. Das macht mich jetzt nicht zum überzeugten Krypto-Maxi. Man verdient einfach schnell viel Geld damit, ja. Und ich bin halt so bin ich halt, ja, schnell viel Geld.
Genau, und da müssen die Leute natürlich alle verstehen, wenn wir zwar jetzt miteinander reden, wir haben natürlich eine gewisse Risikotoleranz, die ich oft bei dem geneigten Leser und User nicht feststellen kann, wie du eben beschrieben hast, wenn dann mal Bitcoin 80% fällt. Ich gebe es zu, das gab es bei mir auch schon, ich habe jetzt auch Krypto schon ein bisschen länger und es gibt da mal Momente, wenn man dann voller Überzeugung nachgekauft hat, und 2 Wochen später hat man nochmal eine minus 30 davor stehen, vor dem, was man letzte Woche noch nachgekauft hat. Da muss man dann mal bei einer kalten Dusche drüber nachdenken, ob der aktuelle Plan noch so der gute ist. Das kommt manchmal vor. Aber in der Regel sind das dann die Momente, wo man am besten nochmal reingegriffen hätte. So war es bei mir zumindest in der Vergangenheit.
Immer.
Und auch solche Zweifel immer gehören dazu, aber dann am Ende des Tages muss man dann trotzdem cool bleiben und entspannt bleiben und nochmal an den Anfangsplan denken. Und dann funktioniert das auch. Und deshalb sollte man es auch nicht verzweifeln, wenn man diese Risikotoleranz und Affinität, wie wir sie jetzt haben und dann auch propagieren, bei unseren Käufen und bei unseren Vorlieben, sollte man jetzt nicht enttäuscht sein. Das kommt ja auch ein bisschen mit der Zeit, ne? Also wenn man jetzt in dem Krypto-Thema neu ist, ist das normal, dass man dann sich noch ein bisschen mehr erschrickt, wenn dann mal nochmal eine kleine für Kryptowährungen normale Korrektur kommt. Da muss man dann eben, wenn der Plan eben war, jetzt in die nächsten 4 Jahre zu halten, dann darf man davon eben nicht enttäuscht sein, wenn da zwischendurch eben mal das Konto ein bisschen frisiert wird. So kann man das formulieren.
Korrekt. 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 Ja, also meine Risikoaffinität, ja, das ist halt, also die Grenze ist halt, weiß ich nicht, ist halt irgendwie Pluto oder sowas, ja, also ich kann alles ertragen. Ja, mir ist das sowas von, weiß ich nicht, das ist halt. Mein Risiko ist halt so, ich mache das Kapital, schmeiße ich in Dinge rein, wo ich bereit bin, das zu verlieren. Ja, wenn mir also einer aus der Community sagt, ja, hier, guck mal, der Katzencoin mit diesem Wok auf dem Kopf, ja, das ist geil. Gut, okay, dann schmeiße ich da halt eher nur 500 Euro rein und keine 5000, ja. Und wenn mir dann einer sagt, ja, keine Ahnung, der NFT jetzt von diesem Stein könnte halt auch irgendwie doublen, ja, dann tue ich da halt auch eher, was weiß ich, nur 0,2 Ethereum rein oder ein oder zwei Solana und keine 20, ne? Also so steuere ich dann sozusagen meine persönliche Schisser-Persönlichkeit, ja, über den Einsatz, ja, weil dann, ich sag immer, wenn das Geld dann da drin ist, das ist weg, ja, das Geld ist jetzt da drin, okay, das ist so, and it's gone, ja, das ist so dieses Hauspacken, es ist einfach weg, ja, das ist abgeschrieben.
Genau, und risikoaffin heißt ja trotzdem nicht, blöd, ne, also man darf ja dann den Katzenkoll mit dem Bock auf dem Kopf trotzdem nicht so portionieren, als wäre es eben jetzt, die eigene Immobilie im gesamten Geldanlageportfolio. Also man muss dann trotzdem immer noch den Kopf einschalten und risikoaffin heißt nicht, dass wir mit irgendwelchen Kleinstcoins dann anfangen und da massiv
squeezen.
Das muss schon im Gesamtkontext dann irgendwie Sinn machen. Aber um noch an die Frage von irgendwo anzuknüpfen, also du hast einfach einen Teil Krypto, den du langfristig hältst und du hast einen Teil Krypto, wo du dann eben kurzfristig mal ein bisschen was rein und rausziehst.
Im Grunde genommen drei geteilt, also eine langfristige Anlage, eine mittelfristige Anlage, um eben jetzt solche Marktbewegungen, wie sie jetzt halt aufgetreten sind, mitzunehmen und dann gibt's halt noch das Trading von Kryptowährungen, was ich aber fast hauptsächlich nur noch über die Funded Accounts mache, also über die Fremdkapitalfirmen, weil das steuerlich einfach am besten ist, ja, dieses, ich habe im ersten Jahr, als ich mit den ganzen Derivaten gehandelt habe, ja, ich habe was 10.000 Transaktionen gehabt, ne? Und das Finanzamt ist einfach gestorben. Die sind immer noch nicht fertig. Die sind halt immer noch dabei. Ich glaube, die haben 2 Leute extra eingestellt, um alle meine Transaktionen irgendwie durchzugehen. Das Finanzamt Bochum ist jetzt noch beschäftigt, 2021 korrekt von mir aufzuarbeiten.
Du bist dieser eine Kunde, verstehe.
Exakt, genau, der bin ich. Und ja, was soll ich sagen? Das ist halt die Fremdkapitalfirmen erleichtern mir dann ja auch was. Auch die Buchhaltung dann dahinterher ist dann auch einfacher für mich, als wenn ich jetzt, das war schon, also 21 war richtig, ist immer noch Thema, ist kein Spaß. Ja.
Okay, das ist natürlich hardcore, aber das ist natürlich jetzt auch nicht für den normalen User, der jetzt hier zuhört, irgendwelche Vergleiche dazu ziehen. Anknüpfen daran, vielleicht die Frage, wo ist dein Exit für Bitcoin konkret? Gibt es sowas auch? Wir haben ja gehört, du hast das auch so ganz langfristig. Gäbe es jetzt ein Szenario, wo du sagst, okay, wenn das eintritt, würde ich vielleicht auch von meinen gesamten Beständen trennen?
Also ich habe den Fehler gemacht im ersten oder als wir, was war das, 21er Bullrun, als ich gesagt habe, ja, wir werden auf jeden Fall 6-stellig. Ja, das geht klar, wir werden 6-stellig. So, das war so ein bisschen dumm, ja, weil ich da halt auch, also ich habe in der Nähe des All-Time-Highs habe ich tatsächlich die Hälfte verkauft, aber die Hälfte halt auch noch tief gehalten. Das war ein bisschen blöd. Ich würde da jetzt ergebnisoffen dran gehen, ja, guck mal. Am besten ist es, auch hier wieder eine Lebensweisheit, prozessorientiert zu sein und nicht ergebnisorientiert. Ja, prozessorientiert heißt also, ich gehe täglich in den Prozess erneut rein, ich schaue mir den Chart an, ich gucke so, wie ist der Vibe, ja, was machen die Märkte, was machen die traditionellen Märkte, was sagt die Fed, wie ist so diese Wirtschaftslage, ja, und die traditionellen Märkte sind ja jetzt auch wieder gut im Aufschwung, korrigieren jetzt aktuell hier Mitte Mai so ein bisschen, aber Herrschaftszeiten, das ist ja alles noch gesund, so wie das aussieht, dann ist es immer so, dass so eine Hochrisikosache wie eine Kryptowährung halt auch noch weiter steigt. Ich würde das aber nicht an eine Zahl festmachen. Ich würde immer, so wie ich das auch schon gemacht habe, mal in Fraktionen dann auch verkaufen. Ja, dann zu sagen, okay, guck mal, jetzt sind wir hier vielleicht bei 80.000, das ist schon eine ganz gute Zahl. Ich habe jetzt hier Gewinne gemacht, ja, und ich habe es jetzt auch schon über ein Jahr gehalten. Dann würde ich sagen, nehme ich mal was raus. Du, das ist auch dieses Paradoxon. Du wirst niemals im Leben die Spitze treffen. Ja? Du triffst niemals die Spitze, niemals den Boden. Das ist auch eine Weisheit. Du schaffst weder das eine noch das andere.
Mega wichtiger Punkt. Möglich. Einfach so oft schon auch hier im Podcast gehört von verschiedenen Gästen. Ne? Es macht ja auch in jeder Hinsicht Sinn, egal ob ich ETFs kaufe, ob ich Aktien kaufe, ob ich Kryptos kaufe, es ist immer das Gleiche. Egal wie langfristig, einfach davon freimachen zu denken, ich würde es schaffen, irgendeinen Tiefpunkt beim Kaufen zu erwischen oder irgendeinen Hochpunkt beim Verkaufen.
100%.
Schafft jemand einmal, wenn er Glück hat, und dann gibt es komische Vorstellungen, dann wird das in Zukunft nicht mehr schaffen. Also das schafft niemand, wir nicht, die institutionellen nicht. Und davon sollte man sich einfach direkt im Kopf verabschieden. Und dann kommt es auch da nicht zur Mega-Enttäuschung, wenn es eben nicht klappt.
Exakt. Genauso sieht's aus. Also immer Schießpulver bereithalten, sag ich. Ne? Du kaufst einen Dip, dann kaufst du nochmal einen Dip. Ja, den Dip kaufen ist immer eine gute Sache, wenn man überzeugt ist. Dann machst du dir einen schönen Durchschnittspreis und dann verkaufst du auf dem Weg nach oben. Ja, du verkaufst auf dem Weg nach oben immer wieder ein paar kleine Anteile. Und ja, du wirst dann jetzt nicht vielleicht die Spitze treffen. Du wirst vielleicht zu früh verkaufen, aber Herrschaftszeiten ist besser, als wenn du am Ende denkst, wow, jetzt haben wir minus 80% und ich muss jetzt wieder 4 Jahre warten, bis es wieder meinen Einkaufspreis erreicht. Ne?
Ja, wenn wir uns jetzt den aktuellen Bitcoin-Zyklus angucken, ist es, finde ich, fast ein bisschen erschreckend, wie stark die Parallelen sind zu den vergangenen Zyklen, auch jetzt so rund um das Halving und so weiter. Aber wenn das jetzt ja alles so bleibt, dann werden die nächsten Monate ja auch keine schlechten sein und dementsprechend wird da Krypto auf jeden Fall ein Thema bleiben. Und anknüpfend daran wurden natürlich auch viele Fragen gestellt, ja, was hält der Philipp oder was hält YOLO von Bitcoin aktuell, was hält er von Ethereum aktuell, von Solana, das waren so die 3 meist nachgefragten, ne? Jetzt muss man natürlich wissen, wir nehmen den Podcast jetzt heute auf, am frühen Abend des 14. Mai, der Techniker braucht dann noch 1-2 Tage, bis er schneidet, wird dann mit leichtem Verzug online kommen, das heißt, wenn ich die Frage jetzt weitergebe, muss jetzt jeder User wissen, okay, das sind jetzt 1-3 Tage Verzug drin und deshalb können wir da jetzt nicht, macht jetzt keinen Sinn, über Einheiten von Stunden zu sprechen, aber jetzt mal so im gesamten Bild, wenn wir jetzt mal uns die Jahresansicht von Bitcoin, Ethereum, Solana einmal angucken, Was siehst du da generell oder wie sind da generell seine Pläne jetzt die nächsten Wochen oder welche der Währungen siehst du vielleicht auch am coolsten aktuell? Vielleicht kannst du da ganz, ganz kurzen Abriss geben, dass man das sich vorstellen kann, ohne jetzt den Chart direkt vor sich zu haben.
Ja, also ich hatte gestern in der Story einen Monatschart, ja. Das ist ja eigentlich was ganz Gutes, Monatschart, ja. Und da hatte ich am Samstag, die Frage, ja, Kryptowährungen performen jetzt ja super schlecht, ich verkaufe mal alles. Ja, soll ich alles verkaufen? Ist es jetzt, verkaufe ich mal lieber, ja. So, ist so dieses, dann weißt du schon wieder, okay, Leute kriegen Angst, jetzt kommt langsam die zeitbasierte Kapitulation ins Spiel. Ne? Es gibt einmal eine Kapitulation, wenn der Preis nach unten knallt, ja. Das heißt also, wenn Bitcoin 20% verliert, dann kriegen Leute Angst und verkaufen. Ne? Und da weißt du meistens, da ist der Boden. Ne? Leute verkaufen, okay, Boden ist da. Dann ist der Moment, wo ich in die Stories poste, jawohl, jetzt kaufe ich. Ne? Wenn ich sage, alles klar, alle haben Schiss, alle haben Angst, geil, jetzt ich merke, Blut ist im Wasser, jetzt wird gekauft, ne? Dann musst du kaufen.
Und, bester Indikator, wenn immer. Ganz, ganz viele Leute fragen, jetzt noch ja. alle China-Aktien verkaufen, ja. jetzt ja. endlich 100%. Jetzt endlich Tech-Aktien rausschmeißen, jetzt genau. endlich Krypto verkaufen, dann, genau. dann kaufen.
Dann ist immer so, ist immer dasselbe. Ja? Deswegen frage ich ja immer, was kaufen wir heute? Ne? Und wenn ich schon die Leute, besser, was verkaufen wir besser heute? Frag doch mal, was wir besser kaufen oder shorten. Ich so, Junge, geil, bald geht's wieder hoch, denke ich mir dann. Ja, das ist dann immer der beste Indikator dafür. Und ja, also nochmal zurück zum Monatschart. Der sieht gut aus. Ja, also wir haben 7, 8 grüne Kerzen gehabt. Jetzt haben wir eine rote, ja, einen etwas schlechteren Monat. Aber Herrschaftszeiten, woher soll das ganze Geld kommen, um den Preis weiter hochzutreiben? Der Markt, der lädt ja auf, sozusagen, ja. Und Seitwärtsbewegung ist nicht schlimm. Seitwärtsbewegung erzeugt aber natürlich beim ungeduldigen Investor und auch Trader die sogenannte zeitbasierte Kapitulation. Je länger nichts passiert, was machen die Leute? Gehen raus, ne, fahren irgendwie in der Natur, ne, machen was anderes, gucken Fernsehen, spielen PlayStation oder beschäftigen sich halt mit anderen Dingen, ne? Und dann sagen sie, ja, Kryptos, pff, okay, da passiert jetzt ja nichts, brauche ich nichts kaufen, brauche ich mich nicht mit beschäftigen, ne? Aber genau das sind die Momente, wo man halt auch ein Auge haben muss. Also natürlich bringt es nichts, einen Chart anzugucken, der jetzt einen Monat lang nur nach rechts, wo ein Preis, der sich nicht verändert, ja. Aber man darf halt dann nicht denken, okay, jetzt ist vorbei. Das ist halt nicht so. Das sind eigentlich die Momente, wo man guckt, okay, kann ich mich hier vielleicht für einen nächsten Aufwärtsschwung besser aufstellen? Habe ich vielleicht noch zu wenig Solana in diesem Moment? Möchte ich jetzt vielleicht Solana bei 130 nochmal kaufen, ja? Oder Bitcoin, wenn es kurz unter die 60 geht, ja? Das sind ja so die aktuellen Preise, wo wir uns befinden. Genau, aber prinzipiell bin ich erstmal weiter bullish. Das sieht alles gut aus. Ich wüsste jetzt nicht, was erstmal dagegen spräche, ne? Außer es kommt jetzt halt irgendwie, was weiß ich, so ein Zinsentscheid oder irgendwas ganz Komisches oder irgendein Konflikt. Der Chart sieht aber erstmal gut aus, aus der Perspektive jetzt des technischen Analysten. Und das ist ja Hokuspokus-Ansicht, aber das ist letztendlich so. Der Trend, die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt, ist immer größer, als dass sich ein Trend plötzlich und rapide verändert. Und der Trend zeigt nach oben, nach rechts oben, also bin ich erstmal bullish.
An der Stelle vielleicht noch zwei Ergänzungen. Also ich habe ja auch schon, ich weiß nicht, wann genau hast du YOLO Investing gegründet? Ist das schon auch 4 Jahre oder?
2021 im Februar.
Okay, bei uns ist noch ein Jahr länger und dementsprechend haben wir die Phasen beim Krypto-Bullrun auch schon mal mitgemacht. Und ich erinnere mich, ganz am Anfang habe ich mal einen Beitrag gepostet, ich glaube, es war Anfang 2020, Bitcoin, kann er jemals wieder die $10,000 erreichen? Ja. Und da war die Abstimmung in der Story 85% Nein. So, ja. Was wissen wir heute, ne? Entsprechend war das. Und demzufolge kann ich sagen, auch diese User-Reaktion, was so die breite Masse denkt, es ist alles unfassbar ähnlich. Am Anfang diese Skepsis, ne, beim letzten Mal waren es jetzt nicht die 10.000 von unten, aber da waren es die $20,000 von unten, ja. So kann man es übertragen. Und auch diese Phase jetzt der Gier, diese Monate, die du sagst, die alle grün waren, die alle positiv waren, und jetzt dieser eine Seitwärtsmonat, der leicht nach unten läuft, ne? Wir sehen da ja keine Korrekturen von 50%, wir sehen da ja eine minimale Salami-Korrektur und auch das ist ja das Erschreckende, also positiv Erschreckende, auch das war in der Vergangenheit immer so. Es gab einen Bullrun, es gab phänomenale Renditen und mittendrin gab es dann plötzlich mal so eine Phase von vielen Wochen, wo es so eine Seitwärtsphase gab, wo dann die ersten Leute nervös wurden, uns geschrieben haben, Dings, ja, das steigt aber jetzt nicht mehr und so. Genau, und dann irgendwann war die Phase auch wieder vorbei und es stieg wieder und dann
Dann springen
kamen
sie drauf.
Sie eben entsprechend, ja, dann kamen sie wieder aus ihren Löchern und dann fragen sie dann wieder 2 Jahre später, ich weiß nicht, wie ich zu dem Einstandskurs gekommen bin, der bei mir irgendwie nur 10% unter dem Allzeithoch liegt.
Ja, das ist das Aufmerksamkeitsparadoxon in der heutigen Gesellschaft. Auch das ist ein gesellschaftliches Problem. Es ist halt so, es passiert nichts, also weiter. Ja, das ist ja halt einfach so. Ja, die Leute, die sind natürlich darauf gepolt, gerade bei Kryptowährungen, dass da jeden Tag Action ist. Jeden Tag muss da was passieren, jeden Tag muss da jetzt irgendwie was steil gehen und ne, das ist halt einfach so. Die Aufmerksamkeitsspanne in der heutigen Gesellschaft beträgt ja, was weiß ich, 15 Sekunden oder sowas. Ja, dann ist ja schon wieder vorbei. Also
und ja, TikTok lässt grüßen, ja.
Ja, das ist halt einfach so, ja. Und gerade die jüngere Generation, also ich bin jetzt 37, ja, und auch die Teenager jetzt heutzutage, ja, das merke ich ja, wenn ich jetzt mit irgendwelchen 18, 19-Jährigen mich schreiben, ja, das findest du ja erstmal cool, dass die in dem Alter sich dann damit beschäftigen, ja, aber das ist halt auch so, da passiert 2-3 Tage nichts, ja, und dann ist das Thema auch schon wieder durch und dann machen sie was anderes, ne, das heißt also, einen langfristigen Horizont zu entwickeln, ist unheimlich wertvoll in der heutigen Zeit, halt langfristig zu denken und nicht nur zu denken, jetzt, okay, passiert jetzt 2 Tage nichts und ich kann alles wieder verkaufen und das Ding ist durch, das ist halt nicht so, ne? Langfristigkeit zahlt sich da aus.
Ja, passiert 4 Wochen nichts. Also einfach weiterskippen ist ja gut. Wenn weiterskippen heißt, ich mache die App einfach wieder zu. Ne, das wäre wär so das Ziel und ich mache nichts und verabschiede mich davon. Das wäre ja das Ziel. Aber um die Frage noch kurz zu stellen, Frage war ja nach Bitcoin, Ethereum und Solana. Und kannst du zwischen den drei noch irgendwie unterscheiden, wo du sagst, ja, die gefällt mir besonders gut, die Währung, oder Bitcoin bin ich jetzt aktuell mehr, irgendwas zwischen denen?
Ja, da habe ich ja diesen Beitrag auch zugemacht zu dieser Portfolio-Guide und ich bin ein Freund, also heutzutage würde ich fast sagen, also ich glaube am besten, man hält, also wenn man All-In gehen will oder wenn man sagen will, okay, ich will jetzt wirklich das Maximum rauspressen mit einem überschaubaren Risiko, dann würde ich wahrscheinlich Solana gehen. Solana ist einfach noch das Netzwerk, was viele verstehen, was schnell ist, was man irgendwie noch benutzen kann für verschiedene Sachen. Ja, es hat diesen NFT-Markt, es hat den Markt der Meme-Coins und es passiert halt alles schnell. Ethereum zum Beispiel ist langsam, ja, hat halt hohe Gaskosten, ja, diese Gaskosten, diese Transaktionskosten, die man bezahlen muss, ja, das ist halt wirklich nervig, ne? Solana finde ich mittlerweile besser. Ich hatte Ethereum, Solana und Dogecoin empfohlen. Oder halt Pepe oder Bonk, ja. Das war sozusagen meine Dreischichtung. Ich würde fast sagen, dass man Solana und irgendein Meme-Coin nehmen kann. Das ist dann aber halt auch schon wieder mehr Risiko. Aber das Ding ist halt an den Meme-Coins, ist ja so. Man muss immer eine zweigeteilte Marktpsychologie anwenden, ja, oder ein sogenanntes Second Layer Thinking, ja. Das heißt, man muss in der zweiten Ebene denken. So, was kaufen die Leute, ja? Kaufen die jetzt hier irgendwie Zscaler, Ethereum, Solana, Version 3.0, wo du dann ein Layer 3-Verfahren mit einem was weiß ich machen kannst, ja? Oder kaufen die Doge, mit dem du einen Tesla kaufen kannst, ja? So, was verstehst du eher? Doge, ja geil, kann ich Tesla mitkaufen, geil. Elon Musk postet Meme, geil, Preis geht hoch, super. So, Doge ist sozusagen ist quasi das Bitcoin der Meme-Coins. Das heißt also, wenn Doge steigt, dann weißt du, Bonk kommt, Pepe kommt, ne, dann kommt jetzt hier noch Dog with Head, ja, diese ganzen und diese ganzen komischen Dinger. Und das ist das für die Leute, die wirklich jetzt 1.000 Euro haben und sagen, okay, weißt du was, 1.000 Euro, die YOLO ich jetzt rein, dann gehe ich halt all in Bonk oder 500 Bonk, 500 Pepe oder solche Sachen, ja. Das ist sozusagen für die High-Risk-Leute. Für die etwas konservativen Leute ist mit Sicherheit ein Bitcoin. Das Ding ist halt, du musst halt überlegen, was ist das Problem am Bitcoin? Ey, wenn du da deinen Einsatz verdoppeln willst, ne, das ist halt, dann steht der schon bei 120.000, ne? Das heißt, ist immer noch eine geile Rendite, 100%, ist immer noch geil, ja. Aber wenn du halt, ja, wir sind ja jetzt hier nicht bei, ich will mal eben ein bisschen verdienen, sondern wir sind hier, um lebensverändernden Reichtum zu erreichen, das ist halt einfach so, dann musst du halt mehr Risiko als der Durchschnittsdeutsche gehen, ja. Und damit bist du schon kein Durchschnittsdeutscher mehr, wenn du Bonk kaufst und Pepe kaufst, ja. Aber dann, das ist noch immer eine kalkulierte Wette. Ein Risiko, ein kalkuliertes Ding, weil du einfach auf Meme-Coin setzt, ja. Das ist halt so, die Arbeitskollegen fragen dann ja auch mal so, soll ich jetzt noch Bonk kaufen? Ja, was sagst du jetzt, Bonk? Soll ich noch Bonk kaufen?
Wenn die aber fragen, dann wird es halt zum Aussteigen.
Ja, genau.
Aber wenn das auf ist halt der so Intensivstation der Pfleger kommt und fragt, ja. Philipp, wie war das jetzt noch mit dem Pepe? Ja. Dann ist es halt die Reißleine.
Die Dinger kennen die halt. Ne? Die Dinger kennen die. Die kennen die. So, weißt du? Und die kennen nicht jetzt Zscaler, Layer, X347, Y-Lösung für Chain, für das Trifecta-Problem oder wie auch immer es heißen mag. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht so. Ne? Die kennen Doge, ne? Die kennen Bonk, die kennen Peppe.
Okay, das finde ich jetzt schon krass, weil wenn ich jetzt nehme, meine Cash-Cocktail-Community, das ist ja per se schon mal, die gehören ja schon mal zu den 10-15% der Deutschen, die im Thema Geld irgendwie drin sind. Und von denen würde ich behaupten, von den Cash-Cocktail-Leuten, kennen 2/3 Pepe nicht, würde ich jetzt sagen. Also finde ich jetzt schon nischig in Anführungszeichen. Also wenn du sagst, da werde ich auf der Arbeit angesprochen und mache mir noch keine Gedanken drüber, dass wir jetzt in die Nähe eines Hofs kommen.
Ich habe die natürlich ein bisschen angesteckt. Ne? Ich habe denen natürlich mal hier und da so ein Meme-Coin, so ein Spaten-Coin empfohlen. Ne? Dann macht er halt mal eben schnell 50%, ja, und dann wirst du da auch wie Jesus behandelt. Ne? Das ist halt einfach so. Ja? So, da warten die, dass ich Wasser in Wein verwandle.
Okay, jetzt wird der Schuh draus. Jetzt sind mir alles klar.
Das ist halt so.
Philipp ist Arzt auf der Intensivstation. Seine Anerkennung kommt durch die Empfehlung von Meme-Coins. Nicht, weil er heute einen Patienten gerettet hat, sondern weil er dem Nachbararzt den besten Meme-Coin empfohlen hat.
Das mache ich
nebenbei. Ist auf jeden Fall auch eine geile Story. Und noch besser gefällt mir eben, als du bei Solana gesagt hast, Solana als konservative Beimischung für einen Meme-Coin. Das natürlich auch, da weiß jeder, okay, da ist richtig Angriff. Da ist richtig Attacke, ne? Wenn Solana das im letzten Bärenmarkt 700% Minus gemacht hat, aber dann mal plötzlich wieder mal 30, 40, wenn das die konservative Beimischung ist, dann wissen die, YOLO steht für Abfahrt. Ne? Da ist nichts mehr mit hier, bisschen konservativ.
Dazu, du kennst geil. Meine Community nicht, meine Community, wenn die das schon hören und sagen, ja, Solana empfiehlt der jetzt, ja, Solana, Bro, Solana, ja, guck dir mal hier Marktkapitalisierung an, ja, das ist doch schon durch. Also sagen die dann zu mir, was ist das denn? Die halten mich dann schon für konservativ, ja, also ich arbeite nur mit Verrückten zusammen, ja, das ist halt so, ich bin der Präsident der Verrückten-Vereinigung, ja, oder wir sind ja mehr so eine kommunistisch orientierte Meinungsaustauschgeschichte, ja, und dann sagen Leute zu mir, ja, hier, Bro, Solana, Mann, das ist doch, ey, ganz ehrlich, ja, das ist doch Schnee von gestern, ja, heute hat mir einer geschrieben, das war so geil, heute schreibt mir einer, yo, YOLO, pass auf, ich hab das ganz nicht so große Ding, was hat er geschrieben, kauf dir Sape, und ich so, was ist Sape, ja, Safu Ape, Affen werden das richtig dicke Meter aus Solana sein, Alter, wirklich. Ja, und ich tue so, okay, Affen, mega innovativ, Bro, ja, also Affen ist wirklich richtig innovativ, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, ja, mal was mit Affen zu machen, aber das sind die Leute, mit denen ich zu tun habe, ja, also ich bewege mich auf einer Ebene, das ist halt einfach geil, ja, also das sind so die Leute, die ich mag, die sind halt absolut verrückt, ja, und boah, ja, normal ist ja auch langweilig irgendwie, ja, das ist ja, also ganz ehrlich, so kaufst du jetzt den Vanguard ETF UCITS Deploying, was weiß ich, oder den mit der Teuerrate 0,25 oder 0,3, ja, wow, das ist ja echt, wow,
das ist halt irgendwie lame, wäre jetzt noch die schlimmere Frage, also neben der Kindererziehung eben, da wäre es noch besser, Vanguard All World oder MSCI World, das wäre die noch bessere Frage jetzt für dich gewesen.
Das hundertprozentig, natürlich den gehebelten ETF.
Das ist immer geil, aber du hast jetzt den Fragesteller nicht gesehen, der war ja bei uns, da waren noch Fragen dabei, da habe ich mich auch gefragt, ob die vergessen haben, wer der Gast ist. Also einer wollte fragen, ob wir noch ein Nebenbusiness brauchen, wir zwei, aber auch ein paar andere, ja, war den Gast hat ein paar vergessen. Aber eine Frage, die habe ich jetzt noch, die interessiert mich jetzt noch, weil wir gerade darüber gesprochen haben, hier verrückten User, dies, das. Was wir auch manchmal haben, ist, wo man dann krasse Screenshots geschickt bekommt von Leuten, die irgendwelche ganz, ganz wahnsinnigen Dinger gemacht haben.
Ja.
Und oft auch, wo das halt ultra schief gegangen ist. Also einmal hatte ich jemanden, der hat dann 20.000 Euro investiert und das waren dann am nächsten Tag noch 9.000 Euro. Und dann dachte ich, okay, das ist per se schon mal nicht gut.
Aber vielleicht hat... Ja, Typ hat's probiert, weißt du? Hat's probiert. So, weißt du, guck mal, ganz ehrlich. Ja, weiß nicht, wie alt war der jetzt? 20, 25, 30? Ja, Typ, guck mal, in 40, 50 Jahren liegt er auf dem Sterbebett und was wird er sagen können? Yo, ich hab 20.000 gejolot, ist schief gegangen, ja? Aber hast du das gemacht? Ja, hast du das probiert? Ja, an meinen Namen wird man sich erinnern. Das ist halt der Unterschied. Ja, das ist halt sozusagen... Du kannst halt zwei Wege im Leben gehen, ja. Man kann sich an dich erinnern oder du kannst halt safe spielen. Ja, spiel halt safe. Aber dann wunder dich nicht, wenn das halt, du hinterlässt halt keinen Abdruck in den Erinnerungen der Menschen, ja. Und darum geht's ja auch, der Familie was mitzugeben. Und auch geile Geschichten sind ja auch ein geiler Abdruck, ne? Was schon Geld? Geld ist doch, Geld ist Geld.
Ja, nur in dem Fall waren die 20.000 waren drei Viertel seines Jahreseinkommens und die Wette war ein deutscher Pennystock, der schon insolvent war. War ein Versuch wert, aber da wollte ich jetzt fragen, passiert. Hast du da vielleicht noch ein, zwei ganz crazy Stories, wo du dich jetzt dran erinnerst, wo dir irgendein User mal was ganz Verrücktes geschickt hat?
Meine User verlieren erstmal kein Geld. Das ist erstmal Faktum. Ja,
also bei ich bin auch offen für ganz positiv verrückte Sachen.
Nein, ich glaube, letztens war die Geschichte im Dezember. Ich weiß nicht mehr, einer aus unserer Community, der hat irgendwie Bonk oder Peppe oder ich glaube, es war Bonk, irgendwie im Wert von, ich will jetzt da keine genauen Zahlen nennen, es war ein mittlerer fünfstelliger Betrag. Einfach so als Airdrop. Ne? Airdrop ist ja, das kriegst du dann irgendwie, wenn du mal was gehandelt oder gehalten hast. Und der hat das einfach aus heiterem Himmel. Ne, kriegt er plötzlich viel Geld. Das war sozusagen schon eine wilde Geschichte. Oder ein anderer Typ in meiner Community, der ist halt auch ein kranker Killer. Ja, der tradet halt auch wie ein Killer. Ja, der hat irgendwie 300, 400.000 und schickt mir regelmäßig seine Screenshots. Ja, guck mal, Jolo, danke für alles. Ja, ich habe jetzt 400.000 plus, ne, jetzt in 5 Monaten. Danke, ne. Und ich denke mir, jo, geil, Alter, macht erstmal 400.000, ne, der Junge. Und da gibt's ziemlich viele Geschichten. Die Geschichten, die natürlich, das ist ja aber auch immer so, ja, die Geschichten, die schief gehen, die erzählt dir halt keiner, ja. Dann hörst du halt nur von den Leuten, ich habe 10.000 verloren, ich habe 15.000 verloren, ich habe 20.000. Und warum funktioniert das denn nicht? Und ich bin doch bei dir in der Trading-Gruppe und ich kopiere doch deine Ideen oder ich mache das doch so, was du hast. Also die meinen halt meine Gedanken, also die meinen halt, dass die psychische Anwesenheit in meinem Telegram-Kanal ausreichend ist, traden zu können. Das Ding ist ja halt, ne? Dann erzählen sie mir aber auch nicht, ja, ich bin dann das dritte Mal reingegangen, ja, ich habe keinen Stop gehabt, ja, ich bin auch nicht rausgegangen, ja, ich wollte mehr Geld machen, ja, ich habe mehr riskiert, ne? Das sind ja immer so die kleinen Facetten, die dann da auftauchen, wenn dann mir diese Versagensgeschichten erzählt werden, ne? Das ist dann der negative Aspekt, ne? Du kannst halt nicht zu irgendjemand hinkommen, der traden kann und sagen, ja, geil, ich sonne mich jetzt in seiner Aura und in seiner Sphäre und bin jetzt auch Trader. Das geht nicht. Trading musst du halt, ich sehe mich als Abkürzung auf dem Weg zum Erfolg, aber nicht als, also ich bin kein Garant für deinen persönlichen Trading-Erfolg, ne? Ja, also es gibt Erfolgs- und Niederlagen. Niederlagengeschichten, Erfolge und Verluste, ja, Triumphe und Niederlagen. Die kommen halt auch ständig vor, ne? Das ist mir ständig, erzählt mir irgendeiner, er knackt das, er macht das. Das Verrückteste war mit Sicherheit dieser Airdrop. Daran erinnere ich mich sehr gut.
Cool, Philipp, wir wären am Ende. Wir hätten die Zeit ausgereizt, die immer von unseren Leuten als angenehm empfunden wird. Aber ich mache sehr gern irgendwann eine Fortsetzung mit dir. Bin gespannt auf das Feedback. Und die letzten Worte gehören dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
Jo, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback.
Du hast im Podcast von Philipp vielleicht einige Namen von Kryptowährungen gehört, die du von deinem Anbieter nicht kennst, weil es sie dort vielleicht auch gar nicht im Angebot gibt. Unter anderem aus diesem Grund habe ich mich gerade bei Bitpanda registriert. Bitpanda hat eine extrem große Auswahl an Coins und gehört dazu zu einer der wenigen deutschen Krypto-Plattformen mit BaFin-Lizenz. Derzeit haben wir eine spezielle Aktion mit Bitpanda, bei der jede abgeschlossene Registrierung bis einschließlich zum 25. Mai ein handsigniertes Bayern-Trikot von Hurricane gewinnen kann. Den Link dazu findest du wie alle weiteren wichtigen Links in den Shownotes. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.